Ich habe hier auf der Folie jetzt die Gliederung des Briefeinganges, der ersten Verse. Also wir hatten der Grüßende. Der Grüßende ist mit den Gegrüßten ein Teilhaber des kostbaren Glaubens, nämlich Simeon Petrus, oder? Die Gegrüßten, das sind diese, die einen kostbaren Glauben bekommen haben, zusammen mit uns, den Aposteln bzw. den Judenchristen. Und das Grußwort ist ein Gebetswunsch zur Vermehrung von Gnade und Friede. Und jetzt kommt eine Erweiterung des Grußwortes in Vers 3 und 4. Jetzt weiß ich nicht, wie das in den Bibelübersetzungen ist, aber üblicherweise macht man nach Vers 2 einen Punkt und beginnt Vers 3 groß. Aber das ist nur für den Bibelleser, damit er es einfacher hat. Eigentlich hat Petrus so nicht geschrieben. Petrus hat hier keinen Punkt gesetzt nach Vers 2, sondern hat hier ein Komma gesetzt. Also im Griechischen gibt es ja kein Komma, aber für unsere Begriffe. Ja, hat hier dann klein, es geht hier, der Satz geht nämlich weiter. Ja. Das heißt, der Satz, den wir hier vor uns haben, den müssen wir so lesen. Vers 2, Gnade werde euch vermehrt und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn, wie seine göttliche Kraft uns alle Dinge zum Leben und so weiter gegeben hat. Also nochmal, Gnade und sei vermehrt und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu, wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat. Also, wie soll seine Gnade vermehrt werden? Und wie soll sein Friede in unserem Leben vermehrt werden? In welchem Maße denn? Ja, in dem Maß, wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was nötig ist. Gott hat uns alles gegeben, was nötig ist, und deshalb kann auch Gnade vermehrt werden und Friede auch. Und es kann sehr stark vermehrt werden. Gnade und Friede können sehr stark vermehrt werden, nämlich so stark, wie seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Entsprechend dieser göttlichen Kraft soll Gnade und Friede in unserem Leben mehr werden. Es geht hier nicht darum, dass wir etwas fühlen. Manchmal fühlen wir gar keine Kraft und fühlen uns sehr schwach. Aber er ist trotzdem da und seine Kraft ist dennoch da. Ich muss nicht merken oder spüren, aber ich darf dem Herrn vertrauen. Herr, ich merke nichts von deiner Kraft, aber ich vertraue darauf. Vielleicht predigt der eine oder andere, oder macht eine Kinderstunde oder spricht mit einem Menschen über das Evangelium und man merkt nichts von Kraft. Und doch wirkt der Herr in Kraft. Das ist nämlich unabhängig von dem, was wir spüren. Der Herr, wir lesen nicht in der Bibel, dass wir die Kraft immer spüren sollen. Natürlich dürfen wir so auch mal beten. Herr, lass diese Schwester deine Kraft verspüren oder merken, dass du kräftig bist. Aber wir haben keine Verheißung, dass Gott das dann auch tut. Wir müssen lernen, auch dann die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes an sie zu glauben, auch wenn wir sie nicht spüren. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen und nicht im Spüren und Fühlen. Also, jedenfalls lernen wir hier in Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was zum Leben nötig ist, was zum Leben dient. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben. Damit ist Gott gemeint, mit seine göttliche Kraft. Denn Gott ist die Kraft in Person. Gott hat uns alles gegeben, was wir nötig brauchen. Gott ist der Kräftige schlechthin. Übrigens heißt der Name Elohim auf Hebräisch, der kurze Name El, heißt der Mächtige. Habt ihr gewusst, dass die Juden haben in fast jedem Wort, in fast jedem Namen, Vornamen, haben sie den Gottesnamen drinnen. Nicht in jedem, aber in fast jedem. Jo, El, der hat beide Gottesnamen drinnen. Jo steht für Yahweh und El für Gott, Elohim. Joel hat beide, ja? Johannes, ja? Johanan. Jo heißt Yahweh. Ja? Matthias, da steckt der Yah drinnen, oder? Matanja. Matanja, ja zum Schluss, oder? Elia. Elia hat beide. El heißt Gott und Ja heißt Yahweh. Elia und Joel ist das gleiche, nur umgedreht. Ja, Joel und Elia. Ja, also Gott der Herr und der Herr Gott. Ja, übersetzt. Ja. Sehr viele Namen, Adam nicht. Adam hat den Gottesnamen nicht drinnen. Adam heißt der von der Erde Genommene. Ja. Abel auch nicht. Abel heißt der Hauch, der Nichtige. Aber die späteren Namen, ja, die späteren, die dann später vorkommen, die haben den Gottesnamen sehr oft. Nathanael, oder? Nathanael. El ist Elohim. El, Gott. So steckt also in vielen dieser Gottesname drin. Und El heißt der Mächtige. Und Gott ist der Kräftige in Person. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben zum Leben. Wann hat Gott uns alles gegeben? Nun, das steht hier nicht im Text, aber er hat uns alles gegeben und er spricht zu Christen. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir alles in Christus haben. Das heißt, die Kraft Gottes ist in Christus. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir auch in der Kraft Gottes. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sagt die Bibel, dann wird er in Christus hinein versetzt. Dann hat er alles, was Christus hat. Dann ist Christus unser Lebenselement. Wenn wir einen Fisch ins Wasser tun, dann ist das Wasser das Lebenselement des Fisches. Er ist im Wasser. Und genauso ist Christus, ist der Christ in Christus. Gott versetzt den Menschen, der zum Glauben kommt, versetzt er in Christus hinein. Und dann ist Christus sein Lebenselement, so wie das Wasser vom Fisch. Ich darf Christus atmen sozusagen. Ich darf mit Christus ganz eng verbunden sein. Paulus sagt, ich hoffe im Herrn. Ich vertraue im Herrn. Ich freue mich im Herrn. Und viele andere Dinge, die tut er im Herrn. Weil er weiß, er ist im Herrn. Er ist umgeben von ihm. Das ist sein Lebenselement. Und wir sind aufs Engste mit dem Herrn verbunden. Jetzt sollen wir natürlich auch in Christus oder im Herrn bleiben. Das heißt, wir sollen die Verbindung pflegen, damit das Wort Gottes, in dem das Wort Gottes in uns ist und in dem wir mit ihm in Verbindung bleiben, im Gebet, mit ihm sprechen, im Vertrauen, so können wir das aufrecht halten. Aber wir sind in Christus durch das Vertrauen. Das Vertrauen, der Glaube, war der Schlüssel. Da sind wir hineingekommen. Der Glaube ist der Schlüssel zum Heil. Und durch den Glauben sind wir in Christus. Und in Christus haben wir alles, was wir brauchen. In Christus hat Gott uns alles gegeben, was zum Leben, zu einem heiligen Leben notwendig ist. Das ist wichtig für uns, weil wir ja in einer Situation stehen im Leben, wo wir Situationen haben, wo wir stark herausgefordert werden von Menschen, die schwierig sind in unserer Umgebung. Und jetzt muss ich dran denken, Herr, ich bin in dir und du bist meine Kraft und du hast mir alles gegeben, alle Kraft gegeben. Manchmal legt uns der Herr etwas auf, eine Last auf, die wir tragen müssen. Und dann wünschen wir uns manchmal, Herr, nimm doch die Last weg. Das ist die eine Möglichkeit, aber ich darf auch beten, Herr, mach mir deine Kraft bewusst und ich danke dir für deine Kraft und ich vertraue jetzt auf deine Kraft zum Tragen, dass ich übermenschlich Kraft bekomme zu tragen. Das ist leicht gesagt und sehr leicht von der Kanzel oder vom Tisch gesagt, aber gelebt ist es nicht leicht. Aber der Herr gibt uns Gnade, auch in dieser Sache. Also, als wir zur Erkenntnis Jesu Christi gekommen sind, als wir Jesus Christus kennenlernten, da haben wir das Heil bekommen, die Rettung. Ja? Aber nicht nur die Rettung als solche, sondern zu gleicher Zeit haben wir alles bekommen, was nötig ist, zu einem Leben mit in dem Heil, zu einem Leben, so wie es Gott gefällt. gleich wie seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur rechten Ehrfurcht gegeben hat. Bei Ihnen steht wahrscheinlich, und zur Gottseligkeit gegeben hat. Das ist schon in Ordnung so. Nur die Frage ist, was ist Gottseligkeit? Ja, was heißt das? Was bedeutet das? Er hat mir alles zum Leben gegeben. Gut, das verstehen wir. Und jetzt, er hat mir alles zur Gottseligkeit gegeben. Das Wort Gottseligkeit heißt im Griechischen, besteht das aus zwei Wörtern. Das eine, ich kann es ruhig sagen, das heißt Eusebia. Eusebia ist ja auch ein Name, oder? Eusebius, Eusebia. Und Eusebia ist genau dieses Wort. Und diese Eusebia besteht aus zwei Silben. Eu, also im Griechischen ist aus zwei Wörtern. Eu heißt gut und richtig. Und Sebeia heißt verehren. Die richtige Verehrung ist gemeint. Die richtige Gottesverehrung. Man kann auch mit Frömmigkeit übersetzen. Die richtige Frömmigkeit. Die richtige Gottesverehrung. Die richtige Ehrfurcht. Also, Gott hat uns alles gegeben zum Leben und zur richtigen Frömmigkeit, zur richtigen Gottesverehrung. Alles, was ich brauche, dass ich in rechten Weise Gott verehre, Gott diene, das habe ich bekommen durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, haben wir bekommen durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir wollen diesen Satz, der ist so reich und den möchte ich ein bisschen langsam mit uns lesen und ein bisschen langsam mit uns durchgehen. Also das erste, Gott hat gegeben. Ich habe hier übrigens ein bisschen, eine Hilfe ist hier zur Gliederung, habe ich hier auf der Folie. Also A, alles ist uns gegeben, ja, alles zum Leben und alles zur rechten Gottesverehrung, zur rechten Ehrfurcht. B, die größten und kostbarsten Verheißungen sind uns gegeben, Vers 4. Und dieses alles durch die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus. Schauen wir uns das ein bisschen an. Gott hat gegeben. Seine Kraft ist also da für Schwache. Alles zum Leben, alles für ein christliches Leben. Wissen Sie, wer kann ein christliches Leben führen? Wer ist in der Lage, ein christliches Leben so zu führen, wie Christus sich das vorstellt? Die Bibel sagt uns, nur einer, nur Gott kann ein christliches Leben führen. Aber wie kann ich ein christliches Leben führen? Genau dann, wenn Gott in mein Leben ist. Genau dann, wenn ich aus der Kraft Gottes heraus lebe. Und das ist wichtig für mich zu erkennen. Nicht ich muss jetzt irgendwie aus meinem Leben was herauspressen, dass ich ein christliches Leben führe, sondern Gott kommt in mein Leben und Gott möchte selber sein Leben durch mich leben. Nur Gott kann Christ sein. Nur Gott kann richtig so leben, wie es wohlgefällig ist, wie es richtig ist. Und der Herr Jesus ist genau dieser Gott in mir, Christus in mir. Nur Gott ist gut genug für das ewige Königreich. Nur Gott ist gut genug für den Himmel. Niemand ist gut genug für den Himmel als er allein. Deshalb kommt er in mein Leben und deshalb möchte er jetzt durch mein Leben leben. Und es ist gut, wenn ich bete, Herr, erinnere mich daran, dass du es bist, der in mir die Kraft ist, um nicht mit der gleichen Münze zurückzuzahlen, wie der andere mir gibt, oder? Um ihm heimzuzahlen. Das Böse. Oder frech zu sein, wenn der andere unanständig ist oder wenn der andere unfreundlich ist. Erinnere mich daran, dass du in mir bist und dass du die Kraft bist und dass du die Person bist, die das Leben, das christliche Leben durch mich jetzt hindurch lebt. Der Petrus sagt, wir sollen einander erinnern und wir dürfen den Herrn bitten und wir dürfen auch andere Christen erinnern. Gott ist es. Der Herr gibt ja also dieses Leben in uns hinein durch Christus und in Christus. So kann ich jetzt mit Christus und durch Christus leben. Alles, was für einen Wandel in rechter Ehrfurcht nötig ist. All das. Wodurch ist das möglich? Durch die Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, durch die Tatsache, dass wir Jesus Christus erkannt haben und dass wir Gott erkannt haben. Wir haben Gott kennengelernt und wir sollen ihn weiterhin mehr kennenlernen. Und wenn wir Gott kennengelernt haben, haben wir alles, was wir brauchen. Es ist nicht so, wie manche uns lehren wollen. Ja, wenn du Christ geworden bist, dann hast du nicht alles. Dann brauchst du noch eine Zusatzspritze. Eine Power, sagt man auf gut Neudeutsch. Eine Powerspritze, eine Kraftspritze. Nein, nicht so. Durch die Erkenntnis Jesu Christi habe ich alles, was ich brauche. Kolosser 2, Vers 10, Paulus hat das auch gelehrt. Kolosser 2, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, ihr seid in ihm angefüllt. Mit allem, was wir brauchen. In ihm zur Fülle gebracht. Oder in Römer 8, Vers 32 sagt Paulus auch dasselbe. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es geht hier nicht um ein Zusatzerlebnis, das wir brauchen. Alles, was mir gehört, gehört dir, sagt Gott zu uns. Alles, was mein ist, ist dein. Lukas 15, Vers 32. Nein, Vers 31. Lukas 15, Vers 31. Was sagt der Vater zu dem Sohn? Alles, was mein ist, ist dein. Warum kommst du auf die Idee, du hättest nichts? Mir hast du nie gegeben, sagt der Sohn. Stimmt nicht, alles gehört dir. War ja wirklich so. Denn der andere Sohn, der war ja schon, hatte das Erbe schon ausbezahlt bekommen, oder? Folgedessen, der zurückgebliebene Sohn, dem gehörte alles. Aber er hat nicht erkannt, was er alles hat. Wir dürfen das auch sagen, alles hat Gott uns gegeben. Durch die Erkenntnis dessen, der uns rief. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen übersetzt ist. Nicht der uns berufen hat, sondern der uns gerufen hat. Man darf aus dem B hier ein G machen. Denn das Griechische und auch das Englische kennt kein Berufen. Es kennt nur das Rufen. Gott hat uns gerufen. Das heißt, er hat uns eingeladen, dass wir kommen. Und dann sind wir gekommen. Und als wir gekommen sind, dann waren wir die geladenen Gäste, oder? Im speziellen Sinn. Die Gerufenen. Die er gerufen hatte und gekommen sind. Wie bei der Hochzeit. Wenn man zur Hochzeit eingeladen wird, also bei mir war das so, als ich geheiratet habe, haben wir 300 Leute zur Hochzeit eingeladen, mehr als 300 Leute, vielleicht 500 Leute. Wir haben in verschiedenen Gemeinden eingeladen. Das war bei uns so üblich in Österreich, wo ich herkomme. Und dann kam die große Hochzeit und dann kamen 300 Leute. Ja. Und die gekommen waren, das sind die geladenen Gäste. Ja. Bei Gott ist das auch so. Er lädt uns ein und wer kommt, ist der Gerufene, der Geladene. Also im besonderen Sinne gehört er jetzt Gott. Gott hat uns gerufen und nachdem Gott uns gerufen hat, sind wir gekommen und nachdem wir gekommen sind, ruft er uns weiter. Er ruft uns bis in die Heimat hin, bis nach Hause. Das steht auch an mehreren Stellen in der Bibel, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Treu ist der, der euch ruft, nicht gerufen hat. 1. Thessalonicher 5, 24. Treu ist der, der euch ruft und er ruft euch so lange, bis ihr auch die Vollendung erreicht habt. Der wird es auch tun. Der wird uns ganz zur Vollendung führen. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Also, dem, der uns rief, Gott hat uns gerufen, durch Herrlichkeit und Tugend. Petrus schreibt sehr gedrängt und das macht uns oft Schwierigkeiten beim Bibellesen, oder? Er schreibt sehr knapp. Und er steckt sehr viel hinein in seine Sätze. Und wir müssen jetzt ein bisschen nachdenken. Was heißt das, dass er uns gerufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend? Nun, er hat uns gerufen, nicht nur mit dem Mund. Er hat uns auch gerufen durch sein Leben. Durch das, was er uns gezeigt hat von sich. Und das, was er uns von sich gezeigt hat, war etwas von seinem herrlichen Wesen. Herrlichkeit und Tugend. Das Wort Tugend ist bedeutet alles, was man rühmen kann. Was kann man an Gott rühmen? Was ist lobenswert an seinem Wesen und an seinem Handeln? Gott ist so wunderbar. Und wenn man mal über Gott nachdenkt, über seine Charaktereigenschaften und über seine Taten, dann merkt man, das ist anziehend, das ist begeisternd. Und gerade das war es, womit er uns gerufen hat. Er hat uns etwas von sich selber gezeigt und dann sind wir gekommen. Wir haben etwas gesehen von Jesus Christus und vom Vater. Der Herr Jesus Christus hat den Vater geoffenbart. Und als die Jünger da waren, was haben sie gesehen? Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also er hat uns gerufen durch sein Wesen, er hat uns gezeigt, wer er ist, seine Herrlichkeit und seine Tugend. Wie hat der Herr Jesus den Petrus gerufen? Der Petrus hat den Herrn Jesus beobachtet und er hat ihm zugehört. Da hat der Petrus am Herrn Jesus etwas Schönes gesehen, seine Schönheit. Als der Herr Jesus dann gefragt hat, wer sagen die Leute, dass ich bin? Dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt der Herr Jesus, das haben dir nicht Menschen geoffenbart, sondern der Vater. Der Vater hatte dem Petrus die Augen geöffnet über Jesus Christus, wer Jesus Christus ist. So hat er uns auch gerufen. Gott hat uns die Augen geöffnet über die Person Jesus Christus, über die Person Gottes. Und dann weiter, oder vielleicht sollte ich hier noch einen Gedanken hinzufügen. Wenn Gott uns gerufen hat, indem er uns vor Augen geführt hat, wer Jesus Christus ist und wer er selber ist, wenn es das war, was uns so beeindruckt hat und was unser Herz gewonnen hat, dann sollen wir das auch tun mit unseren Freunden und Nachbarn, Kollegen. Die überzeugende Macht eines Christusähnlichen Charakters ist das Stärkste. Das beeindruckt Menschen, wenn sie sehen, hier ist ein Stück von Christus. Wenn einer sieht und sagt, du bist irgendwie wie Jesus. Ja. Weltleute, die ein bisschen Interesse bekommen haben an Jesus Christus, was machen sie? Die schauen uns an und schauen unser Leben an und merken irgendetwas von Jesus Christus. Und dadurch können sie gewonnen werden. Also wollen wir, dass Menschen in unserer Umgebung sich verändern, dann möge die überzeugende Kraft eines Christusähnlichen Charakters hier ins Spiel kommen, oder? Mögen sie sehen etwas von unserem Charakter, den der Herr Jesus verändert hat. Das sehen wir oft selber nicht. Aber andere sehen es. Oder selber kam man zum Glauben und man denkt sich, ich bin immer gleich geblieben. Aber jemand anderer hat uns beobachtet und sieht uns später und sagt, du bist ganz anders geworden. Dein Wesen ist anders geworden. Da ist etwas von Christus sichtbar. Vers 4. Also Gott hat etwas gegeben, das war in Vers 3. Und Gott wird noch was geben, noch was weiteres. Gott hat gegeben alles, was wir brauchen, und Gott wird uns noch mehr geben. Vers 4. Durch welche beiden, nämlich durch die Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Anteilhaber an der göttlichen Natur würdet. Jetzt spricht Petrus von etwas, was Gott uns noch geben wird in der Zukunft. Also einerseits hat uns Gott Kraft gegeben und hat uns Gott Christus hat zugelassen, dass wir Christus kennenlernen durften. Und andererseits wird er uns noch etwas geben. durch welche, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die Herrlichkeit Gottes und durch die Tugend Gottes, hat er uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben. Gott hat uns durch sein tugendhaftes, wunderbares, herrliches Wesen und Handeln, hat er uns etwas gegeben. Gott hat gehandelt, herrlich und tugendsam mit uns und hat uns ein Versprechen gegeben. Der Herr Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen. Das hat er auch durch seine Herrlichkeit und Tugend getan. Und dann hat er uns ein Versprechen gegeben in Bezug auf die Zukunft. Es heißt nicht nur ein Versprechen, viele, die allergrößten, es heißt hier die größten und kostbaren Verheißungen. Es sind Verheißungen, die sind viel größer als die irdischen Verheißungen. Es sind himmlische Verheißungen. Die hat er uns gegeben. Sie sind noch nicht verwirklicht, diese Verheißungen, aber sie sind uns schon gegeben. Ja. Es ist noch nicht alles erfüllt, aber eines Tages werden wir das alles sehen, was er uns geben, was er uns versprochen hat. Was hat er uns für Verheißungen gegeben? Dass wir ihn einmal sehen werden, dass wir einmal in der Herrlichkeit ihm dienen dürfen. Und es ist das Schönste, ihn zu sehen und ihm zu dienen. Dass wir als Lohn ein Königreich bekommen, dass er unsere Sehnsüchte erfüllen wird, dass er uns eine Ewigkeit lang beglücken wird mit seiner Gegenwart, dass er seinen Charakter ganz ohne Hindernis in uns gestalten wird. Dort werden wir nicht mehr sündigen. Dort wird unser Charakter ganz umgewandelt sein, so wie er ist. Wir werden ihn sehen und wir werden ihm gleich sein, so wie er ist. Christus. Christus gleich. Wir werden nicht Götter und wir bleiben das, was wir sind. Also wir bleiben wir selbst als Persönlichkeit. Aber eine Persönlichkeit, wo der Herr Jesus Christus durchscheint, und zwar ungehindert. Wozu hat er uns das gegeben? Wozu hat er uns diese größten und kostbaren Verheißungen gegeben? Damit ihr durch diese Teilhaber an der göttlichen Natur würdet. Also er möchte, dass wir durch diese Verheißungen eines Tages an der göttlichen Natur teilhaben. Und zwar ohne Sünde, ohne Hindernis. Ja? Wir haben jetzt bereits die Stellung von Königen und von Prinzen, aber eines Tages werden wir auch äußerlich diese Stellung haben. Wir werden das auch sehen. Heute haben wir Christus, aber manchmal haben wir Schwierigkeiten, oder? Unser Charakter, dass das alles zum Vorschein kommt, wie es zum Vorschein kommen sollte, oder? Haben wir Schwierigkeiten. Aber dann nicht mehr. Dann werden wir Teilhaber seiner Natur werden, und zwar im praktischen Sinne gesehen. Das heißt, wir werden so freundlich sein, wie seine Natur freundlich ist. Und wir werden so sanftmütig sein, wie seine Natur sanftmütig ist. Und wir werden so demütig sein. Und wir werden so treu sein, wie er. Und so barmherzig. Und so gerecht und so heilig. Hier ist das Praktische also gemeint. Das ist das Ziel, dass jeder Mensch eines Tages Christus ähnlich ist. Vers 4 immer noch, nachdem er der Verdorbenheit entflohen ward, der Verdorbenheit, die in der Welt ist durch die Lust. Heute sind wir schon solche, die, wenn wir Christen sind, dann sind wir heute solche, die der Verdorbenheit entflohen sind. Aber dann wird es auch im praktischen Leben so sichtbar werden. Ja? Das heißt, das Ebenbild Gottes wird ganz sichtbar werden. Jetzt sind wir drauf und dran, der Welt zu entfliehen, oder? Wir entfliehen jedenfalls der Sünde in der Welt. Ich meine nicht, Petrus sagt nicht, dass wir aus der Welt fliehen. Dann müssten wir wie die katholischen Mönche ins Kloster gehen und uns einsperren und dann dort feststellen, dass dort auch noch die Welt ist, innerhalb der Klostermauern. Nein, wir können nicht aus dieser Welt hinausgehen. Das wäre auch nicht gut. Wir haben ja noch einen Auftrag. Aber wir entfliehen der Verdorbenheit, dem Verderben in dieser Welt, dem verdorbenen Wesen. das in dieser Welt ist. Ja. Gott gibt mir wunderbare Verheißungen. Schau, sagt Petrus, es wird alles verbrennen. Alles. Die schönsten Naturparks und die herrlichsten Festmäler. Und die Lüste dieser Welt. Bist du gebunden an die Dinge dieser Welt? Dann lass dir den Herrn Jesus vor Augen führen, sagt Petrus. Dann lass dir Christus vor Augen führen. Nicht Regeln, Christus. Das ist unser Leben. Und das macht uns frei. Seine Herrlichkeiten, seine lobenswerten Wesenszüge und seine lobenswerten Taten. Alles, was Gott so beeindruckt an dem Herrn Jesus. Alles, was den Vater so beeindruckt. Das lass dir vor Augen führen. Wie wird Gott uns befreien von der Weltlichkeit? Er zeigt mir einfach, wie herrlich der Herr Jesus ist. Und dann dürfen wir uns gegenseitig das vor Augen führen. Durch unser Leben und durch unsere Gespräche, durch unsere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ich weiß, wie es ist. So oft versagen wir. Und dann sind wir frustriert über uns. Natürlich. Aber wir dürfen Buße tun. Buße tun und wieder sagen, Herr Jesus, du hast mich wieder daran erinnert, in mir ist nichts Gutes, aber in dir ist nur Gutes. Und deshalb vertraue ich auf dich. Und ich darf wieder neu beginnen. Also, wir gehen weiter. Nachdem ihr der Verdorbenheit entflohen wart, einer Verdorbenheit, die in der Welt ist durch die Lust. Ja, es geht hier, er sagt hier, die Verdorbenheit in der Welt durch die Lust. Die irdische Lust, wenn uns das viel beschäftigt, ja, wenn uns das, dann hat er nichts, das wie eine Macht über, kommt das wie eine Macht über uns. Die irdische Lust, wir dürfen auch was genießen, natürlich dürfen wir genießen, aber dort, wo Gott gesagt hat, jetzt darfst du genießen. Aber das Problem ist, dass wir mehr genießen wollen. Dass wir seit dem Sündenfall sind wir Menschen geworden, die wollen ohne Grenzen, grenzenlos genießen. Und wenn Gott nicht irgendwelche Barrieren eingebaut hätte in unseren Körper, dass es dann zum Schmerz wird, dann würden wir weiter grenzenlos genießen wollen. Das ist beim Essen so zum Beispiel. Ja? Das ist bei geschlechtlichen Freuden so. Aber das darf nicht. Wir sollen in dem Maße, in dem der Herr uns was gibt, ja, da dürfen wir genießen, aber nicht uns ergriffen werden. Ja. Die Welt geht unter durch falschen Gebrauch ihrer Triebe. Die Welt geht unter, weil sie sich nicht beherrschen kann. Die Welt verdirbt. Der Mensch richtet sich zugrunde durch Leben in Sünde. Und er sagt, wir sind entflohen diesen Dingen. Die Welt ist dabei, sich selbst zu zerstören durch ihre Lebensweise. Aber Christus hat uns befreit und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und er hat uns, vor allem hat er uns große und herrliche Verheißungen vor Augen geführt.